ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Martin Maria Schwarz. Wir starten die Hörbuchzeit mit einer Gemeinschaftsarbeit von Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer, Else. Es ist das Porträt einer Frau, die sich emanzipiert. Für seinen Roman Was ich von ihr weiß wurde der französische Autor Jean-Baptiste Andrea mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Das Hörbuch gibt es jetzt auf Deutsch.
Wenn Christus das Leiden ist, dann ist, ob es euch gefällt oder nicht, Christus eine Frau.
Ein zentraler Satz des Hörbuchs Was ich von ihr weiß von Jean-Baptiste Andrea. Im Anschluss daran bespricht Martin Maria Schwarz heiß eine Liebeserklärung an die Wechseljahre von Stefanie de Velasco. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch Familie von Murks von David Walliams brauchen die von Murks ziemlich vermurkste Ideen, um ihr Haus zu retten. Und die Hörbuchzeit ist auch als Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de jederzeit abrufbar. Das erste Hörbuch mit dem Titel Else, mit dem wir uns beschäftigen, wurde von zwei Frauen geschrieben. Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer. Dorothee Meyer-Karweg, wie kam es denn dazu?
Ja, die beiden sind ein Paar und sie sind beide künstlerisch tätig, beispielsweise mit gemeinsamen Installationen, Kurzfilmen. Und hatten sich geärgert, dass es für Frauen jenseits der 40 kaum Rollen in Film und Fernsehen gibt. Daher wollten sie eigentlich ein Drehbuch für solch eine Frau schreiben und aus der Drehbuchidee wurde dann der Roman Else. Es ist eine Flüchtlingsaufstiegs- und Emanzipationsgeschichte mit dieser Zentralfigur Else, die in den 1960er Jahren als einer der ersten in Deutschland den Taxiführerschein gemacht hat.
Das klingt mir danach, als hätte es Else wirklich gegeben.
Es gibt zumindest ein Vorbild, nämlich die Oma von Katharina Zorn, aber die hieß anders und vieles in dem Roman ist auch fiktiv.
Wie ist der Roman denn aufgebaut?
Also es gibt mehrere Zeitebenen und auch zwei Sprecherinnen, nämlich Jasna Fritzi Bauer und Elisabeth Günther. Und der Roman beginnt mit der Beerdigung von einer Britta, einer Freundin von dieser Else, die da ebenfalls schon tot ist. Elses Tochter Anna und deren Enkelin Emma sind bei der Beerdigung dabei. Und wir hören jetzt eine Szene, als die beiden danach nach Hause fahren und an einer Ampel anhalten. Und diese Passage liest Jasna Fritzi Bauer.
Die Ampel schaltet auf grün. Meine Mutter reagiert nicht. Mama, es ist grün. Sie reagiert immer noch nicht. Starrt aus dem Fenster, als wäre sie vom Blitz getroffen worden. Mama, was ist mit dir? Ihre Augen glänzen. Weint sie? Was ist das? Freude? Trauer? Wohin starrt sie denn da? Ich sehe aus dem Fenster und entdecke das Schild. Das Schild zum Tennisplatz des TV 1923. Der Verein, in dem unsere Familie so viel Zeit verbracht hat. Ich auch. Auch wenn ich mich nur an einige Tennisstunden und nostalgisch schöne Momente mit meinen Großeltern erinnern kann. Hast du einen Schlaganfall? Irgendwas ist doch. Mama antwortet nicht. Ich lege meine Hand auf ihre Schulter. Vielleicht geht ihr die Beerdigung doch näher, als sie behauptet hat. Vielleicht denkt sie auch an die Beerdigung von Oma Else. Oder warum starrt sie so in Richtung Tennisanlage?
Ja, diese Tennisanlage, das ist die von dem Tennisverein, in dem Else und ihr Mann waren. Und das ist ein ganz wichtiges Statussymbol für sie gewesen und symbolisiert auch die Aufstiegsgeschichte der Familie von Else und ihrem Mann Willi. Else stammt nämlich aus dem Sudetenland und wird kurz nach dem Krieg als Mädchen mit den Eltern vertrieben. Sie landet dann im Westen, heiratet diesen Willi, bekommt zwei Töchter mit ihm und die leben dann in Frankfurt. Und Willi macht als Ingenieur so langsam Karriere. Else dagegen wird Hausfrau, versorgt ihren Mann, erzieht die Kinder. Da sind wir in den späten 1960er Jahren.
Das waren ja eigentlich die Jahre der Studentenrevolte. Also davon scheint Else aber nichts mitbekommen zu haben, oder?
Ja, man denkt, alle wären in den späten 60ern so flippig gewesen. Aber nein, weit gefehlt. Sie ist erstmal eine ganz normale Hausfrau.
Und wie geht's dann weiter mit Else? Sie wird zur Taxifahrerin, aber wie?
Ja, der Mann nimmt sich ja immer mehr Freiheiten, geht vor allem abends mit seinen Kumpeln aus, betrinkt sich auch öfter mal, erwartet aber, dass seine Frau zu Hause bei den Kindern bleibt. Einer muss ja die Kinder hüten. Der Umbruch kommt dann aber, als Willi für Monate mit seinem Kollegen und Freund Richie beruflich nach Indien soll.
Und sie soll jetzt mit den Kindern allein zu Hause bleiben.
Ja, genau. Und da reicht es ihr dann doch. Und durch Zufall sieht sie in dieser Zeit eine Anzeige in der Zeitung: Taxifahrer gesucht. Und da hören wir mal rein. Diesen Part liest Elisabeth Günther.
Taxi Funke, guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
Else überlegt kurz. Was genau will sie denn jetzt eigentlich fragen?
Hallo? Sind Sie da?
Hallo. Hier ist Elisabeth Schneider.
Guten Tag, Frau Schneider.
Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen und wollte mal nachfragen, wie man denn zu so einem wird, also zum Taxifahrer.
Man braucht einen Taxiführerschein und natürlich eine Menge Erfahrung, um bei uns anzufangen. Wir nehmen keine Anfänger.
Bilden Sie aus?
Ja, wir bilden auch aus.
Und können das auch Frauen machen?
Nein.
Wieso nicht?
Weil Frauen keine Taxis fahren, das ist eine enorme Verantwortung und schwierig.
Und ist es denn nicht schwierig, Kinder zu erziehen?
Ja, natürlich ist das schwierig.
Und eine enorme Verantwortung.
Ja, das ist eine enorme Verantwortung.
Na, dann wäre das ja geklärt. Wann kann ich vorbeikommen?
Wofür?
Zum Anmelden.
Für was?
Na, für den Taxiführerschein.
Aber junge Frau, entschuldigen Sie.
Der Mann lacht.
Das hat ja noch nie eine...
Else unterbricht ihn. Dann bin ich eben die Erste. Ist Montag 10 Uhr in Ordnung für Sie?
Ja, so geht's los. Else wird dann auch angenommen, besteht auch die Prüfung zur Taxifahrerin und fährt seither Taxi. Davon weiß aber nur ihre Freundin Martha, sonst niemand. Sie kann es vor Kindern und Mann verbergen, da der auch nach dem Indienaufenthalt oft auf Dienstreisen ist.
Naja, aber ewig lässt sich das ja nicht verheimlichen.
Ja, also wann der Ehemann das dann doch mitbekommt, das bleibt in diesem Roman unklar. Die Enkelin erfährt es erst, als sie selbst schon groß ist. Und davon hören wir auf der zweiten Zeitebene. Da macht Else mit ihrer Enkelin Emma so eine richtig schicke Reise nach Frankreich. Die beiden lassen es sich wirklich gut gehen. Und als Emma dann so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen bekommt, immerhin sei das ja Willis Geld, das sie verprassen, da sagt Else dann endlich, na, hör mal, also das ist alles mein selbstverdientes Geld als Taxifahrerin.
Ja, warum hat sie es dann so lange verheimlicht?
Ja, zu Anfang natürlich, weil es sich nicht gehörte, als Frau zu arbeiten, wenn es aus finanziellen Gründen nicht nötig war. Und dann, tja, bei einer Taxifahrt entdeckt sie auch ein Geheimnis ihres Mannes. Und es ist klar, dass sie das nur entdeckt haben kann, wenn sie am gleichen Ort unterwegs ist. Und die gegenseitige Entdeckung hätte ihre Ehe eventuell zerstört. Und das wollte Else dann doch nicht.
Das klingt aber jetzt sehr geheimnisvoll.
Ja, das soll es an dieser Stelle auch erstmal bleiben.
Gelesen wird der Roman von Jasna Fritzi Bauer und Elisabeth Günther. Wir haben beide ja gehört. Wie sind die Sprecherinnen aufgeteilt?
Also Jasna Fritzi Bauer hat ja noch so eine sehr jugendliche Stimme, auch ein bisschen kratzig oder aufgekratzt. Und die liest nur den Rahmen, also einen relativ kurzen Part. Den Hauptteil liest Elisabeth Günther. Und wir haben gehört, dass sie in den Dialogen sehr passgenau auf die einzelnen Figuren eingehen kann. Und insgesamt hat sie eine sehr angenehm warme Stimme, der man dann auch sehr gern zuhört.
Wie hat Ihnen der Roman gefallen?
Also im Aufbau, muss ich sagen, gibt's kleine Schwächen. Also die Dienstreise über Monate nach Indien ist so ein klarer Wendepunkt in der Geschichte. Aber außer, dass der Mann abfliegt und einen Brief schreibt, erfahren wir nichts mehr davon. Also keine Rückkehr, gar nichts. Auch mit der Beerdigung einer Frau zu beginnen, die gar nicht so im Zentrum des Geschehens steht, empfinde ich als ein bisschen schwierig. Also ich hatte mich da gefragt, was mir das jetzt unbedingt so sagen soll. Aber das Ganze ist ansonsten unterhaltsam und sehr flott geschrieben. Und darüber hinaus ist es eben eine interessante Zeitreise in die 1960er Jahre. Und es ist wirklich für alle nochmal interessant zu hören, was sich emanzipatorisch inzwischen getan hat. Und es gibt dann noch so Besonderheiten. Im Buch gibt es QR-Codes, über die man noch Informationen über die 1960er Jahre erhält. Und in denen sich die beiden Autorinnen filmisch mit dem Thema auseinandersetzen. Also sie ziehen da noch eine weitere künstlerische Ebene ein. Und diese Filme, diese Beiträge findet man auch auf der Internetseite des Hörbuchs beim Argon Verlag.
Katharina Zorn und Jasna Fritzi-Bauer, Else. Gelesen von Jasna Fritzi-Bauer und Elisabeth Günther. Die ungekürzte Fassung gibt es als Download für 20,95 Euro im Argon Verlag und ist etwas über 7,5 Stunden lang. Und es gibt auch eine leicht gekürzte CD-Fassung. Jean-Baptiste Andrea ist ein französischer Romanautor und Filmemacher. Seine Romane wurden vielfach ausgezeichnet, so auch Was ich von ihr weiß, mit dem renommierten Prix Goncourt. Jetzt ist der Roman als Downloadlesung auf Deutsch erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, wohin führt uns der Roman? Um was geht's?
Der führt uns nach Italien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Beschrieben werden zwei außergewöhnliche Menschen, deren Leben miteinander verwoben sind.
Wer sind die beiden, um die es hier vor allem geht?
Da ist einmal der zuerst sehr arme, kleinwüchsige Michelangelo Vitaliani, genannt Mimo. Und dann ist da die gleichaltrige Viola, jüngste Tochter der reichen, angesehenen Adelsfamilie der Orsinis. Und die beiden lernen sich kennen, als der 12-jährige Mimo nach dem Tod des Vaters ins ligurische Dorf Pietra de Alba geschickt wird zu seinem Onkel Alberto. Alberto ist Bildhauer und Mimo wird dann sein Lehrling und später ein sehr berühmter Bildhauer. Der 12-jährige Mimo lernt bei der Arbeit die dort ansässigen Orsinis kennen und damit auch die junge Viola, aber Violas Mutter trennt die beiden sofort. Wenig später aber steht das Mädchen erneut vor Mimo und da hören wir rein, es liest Frank Arnold.
Tut mir leid, meine Mutter will nicht, dass ich mit dir rede. Ein wohlerzogenes Mädchen verkehrt nicht mit Arbeitern. Sie sagt, ich hätte Glück gehabt, dass man mich nicht vergewaltigt hat. Aber wir gehören nicht demselben gesellschaftlichen Milieu an. Du verstehst schon. Wir können nicht befreundet sein. Fertig. Aus. Ich verstehe. Ja. Heute Abend um 10 auf dem Friedhof? Hä? Wir treffen uns heute Abend um 10 auf dem Friedhof, ja? Sagte sie noch einmal mit übertriebener Geduld. Aber ich dachte, ihre Mutter hätte gesagt, wer hört schon auf seine Mutter? Sie rannte los, blieb plötzlich stehen. Wie heißt du? Mimo. Ich bin Viola.
Tja, das ist dann der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft, die hier mit vielen Rückblenden erzählt wird.
In vielen Rückblenden? Also wie ist der Roman grundsätzlich aufgebaut?
Ja, erzählt wird vom Jahr des Todes aus von Mimo, nämlich 1986. Mimo hat sich irgendwann von der Welt abgekehrt und Unterschlupf in einer Abtei gefunden, wo er mehr als 40 Jahre verbringt. Und diesen Part, diesen Rahmen liest Anton Giuseppe Arnold.
32 sind es. 32, die an diesem Tag im Herbst 1986 die Abtei noch bewohnen. Am Ende einer so steilen Straße, dass blass um die Nase wird, wer sie befährt. In 1000 Jahren hat sich nichts geändert. Nicht das Abschüssige, nicht das Schwindelgefühl. 32 robuste Herzen. So muss es sein, wenn man am Rand des Abgrunds lebt. 32 Staturen, die robust einmal waren in ihrer Jugend. In ein paar Stunden werden sie einer weniger sein. Die Brüder bilden einen Kreis um den, der nun geht.
Und der nun geht, das ist eben Mimo. Neben Einschüben aus dem Sterbezimmer Mimos hören wir fiktive Abhandlungen von Wissenschaftlern über die Werke Mimos, vor allem über sein bedeutendstes, eine Pietà, der von Michelangelo ebenbürtig, die im Kloster unter Verschluss gehalten wird.
Warum wird die Pietà unter Verschluss gehalten?
Ja, das erfährt man erst ganz zum Schluss des Romans. Es gibt übrigens einiges, was sich erst ein bisschen später erklärt. Der Aufbau ist damit, sagen wir mal, ein bisschen herausfordernd. Im Zentrum steht dann aber die Freundschaft zwischen Viola und Michelangelo, genannt Mimo.
Also eine Freundschaft zwischen einer jungen Adligen und einem kleinwüchsigen, ungebildeten Arbeiterjungen. Das ist eher ungewöhnlich für diese Zeit.
Ja, aber wir haben schon gehört, Viola ist ein Freigeist. Sie dominiert die Beziehung auch zu Anfang vor allen Dingen. Und sie gibt Mimo dann ein Buch nach dem anderen zu lesen, wodurch er an Bildung gewinnt. Bildung, die sie schon hat, denn Viola ist extrem wissbegierig.
Mich interessieren Explosionsmotoren, Elektrizität, Uhrwerke. Ein paar Grundkenntnisse in Medizin. Und die Kunst natürlich. Ich möchte sein wie diese Menschen der Renaissance, die alles über alles wussten. Und wenn du alles weißt, dann nehme ich mir vor, was wir noch nicht wissen. Viola war mit einem Fluch geschlagen, den ihre Eltern zunächst unterhaltsam gefunden hatten. Sie behielt auf Anhieb alles, was sie las, hörte oder sah. Mit 5 Jahren holte man sie mitten in der Nacht, wenn man ein wenig getrunken hatte, aus dem Bett, um es den Gästen, die gerade im Haus waren, vorzuführen. Hinreißend, etwa nicht, wie dieses dünne kleine Mädchen mit den großen Augen auswendig Verse von Ovid deklamierte, die sie eben erst gelesen hatte. Zum Problem wurde es, als Viola auf den Geschmack kam und das Aufgesagte auch verstehen wollte. Dafür musste sie mehr lesen. Und so führte ein Buch zum nächsten. Eine diabolische Spirale, wie ihre Mutter meinte.
Tja, Viola will wirklich hoch hinaus, auch im wahren Sinne des Wortes. Mit Mimo und anderen Kindern des Dorfes versucht sie, ein Fluggerät zu konzipieren. Die Eltern erfahren davon aber erst, als sie 13-jährig gegen ihren Willen standesgemäß verlobt werden soll. Und am Abend der Bekanntgabe der Verlobung stürzt sie sich mit einem selbstgebauten Gleitschirm aus Protest vom Dach und verunglückt dann schwer. Die Höhe war einfach zu gering, als dass sich der Gleitschirm hätte entfalten können. Sie braucht lange Zeit für die Genesung. Aber immerhin hat sie damit erreicht, dass sie nun als leicht verrückt gilt und die Familie des Verlobten von ihr Abstand nimmt.
Kommen stattdessen Mimo und Viola zusammen? Ich muss das fragen.
Also Viola meint, sie seien kosmische Zwillinge und Mimo verehrt sie sehr. Aber was aus ihnen wird, das wird hier erstmal nicht von mir verraten. Jedenfalls ihre Lebenswege werden beschrieben und die bleiben eng mit der Familie Orsini verbunden.
Bei Viola ist es erklärbar, es ist ja ihre Familie, aber was bindet Mimo an diese Familie?
Ja, deren Geld und Einfluss. Also Mimo wird nämlich ein begnadeter Bildhauer und bekommt große Aufträge, auch von den Orsinis. So wird aus dem armen Halbwaisen ein reicher, gefeierter Künstler. Ja, und dann kommt der Faschismus und Mimo gibt sich unpolitisch und nimmt dann sogar Aufträge der Faschisten an. Viola kritisiert das zwar stark, aber letztendlich profitiert auch sie von den neuen Machthabern, da die Familie mit den Faschisten auch Geschäfte macht.
Ja, das klingt nach 2 Lebensgeschichten voller Drama und auch Verwerfungen. Gelesen wird die Geschichte von Frank und Anton Giuseppe Arnold. Wie teilen die beiden sich die Lesung auf?
Ja, also erstmal Anton Giuseppe Arnold, der ist 2001 geboren und der Sohn von Frank Arnold. Er hat nur einen sehr kleinen Part zu Beginn und am Ende des Romans und er hat noch eine junge Stimme und ich finde noch etwas ungelenk und rau, aber mit Potenzial, würde ich sagen. Den Hauptpart liest Frank Arnold. Selbst bekannt vor allem als Interpret von Sachbüchern und hier zeigt er wieder einmal, dass er auch sehr souverän durch solch einen umfangreichen Roman führen kann, die Fäden in der Hand hält, allen Figuren sehr gut Kontur geben kann, also insgesamt ein wunderbarer Interpret.
Der Roman wurde mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet, der höchsten literarischen Auszeichnung Frankreichs. Ihre Meinung dazu? Zu Recht?
Ja, Sie haben es selber gesagt, das ist schon ein bisschen viel Drama, was wir hier hören. Die Grundkonstellation des Romans erscheint mir ein bisschen überzogen. Also dieses hochbegabte, adlige Mädchen mit dem fotografischen Gedächtnis auf der einen Seite trifft dann auf einen kleinwüchsigen zweiten Michelangelo auf der anderen Seite. Die Geschichte der beiden im Einzelnen finde ich dagegen schon auch glaubwürdig und auch gut erzählt. Da ist eben der junge Mann, der sich behaupten muss und sich dann ein Stück weit durchs Geld korrumpieren lässt. Und dann ist da die freigeistige Viola, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Frau nie so entfalten kann, wie sie es verdient hat und wie sie es vor allen Dingen selbst will. Ebenso glaubwürdig geschildert sind auch diese Verstrickungen aller in den Faschismus. Da gibt es kaum jemanden, der seine Hände in Unschuld waschen kann. Und ein gewisser Clou des Ganzen ist dann noch das Geheimnis um Mimos von der Kirche versteckte Pietà. Insgesamt ist es ein nahezu barocker Roman über eine spannende Zeit. Hier eben dank der beiden Interpreten auch sehr gut zu hören. Also insgesamt ein Lob mit kleinen Abstrichen.
Jean-Baptiste Andrea, was ich von ihr weiß. Übersetzt aus dem Französischen von Thomas Brevaux. Gelesen von Frank Arnold und Anton Giuseppe Arnold. Etwas über 15 Stunden gibt es als Download für 25,95 € und das Hörbuch ist bei der Hörverlag erschienen. Über lange Zeit blieb es ein Thema, über das man, besser gesagt Frau, nicht spricht. Die Wechseljahre. Auch medial blieb die Menopause eher unterbelichtet. Aber es kommt Bewegung in die Angelegenheit. Kürzlich erst traten TV-Moderatorinnen und auch Schauspielerinnen damit offensiv vor die Kamera. Es gibt Podcasts von Gynäkologinnen und auch erzählende Literatur. Zum Beispiel von der Schriftstellerin Stefanie de Velasco, in Deutschland geborene Tochter spanischer Einwanderer. Sie hat einen ganz persönlichen Bericht vorgelegt, in dem sie auch den Versuch einer Neubewertung der Menopause für das Leben einer Frau unternimmt. Heiß, eine Liebeserklärung an die Wechseljahre, hat sie den Text genannt, den Schauspielerin Bettina Hoppe für das Hörbuch aufgesprochen hat. Eine Rezension von Martin Maria Schwarz.
Das schon mal vorweg. Es ist bemerkenswert, mit welcher Frische und Unbekümmertheit die Schriftstellerin Stefanie de Velasco an dieses Thema herangeht. Ein Thema, das man heute nun wirklich nicht mehr direkt ein Tabu nennen kann, über das aber gerne weiter hinweggeschwiegen wird. Das dreht die Autorin nun um und wählt dafür eine stilistische Gussform, die sich in jüngster Vergangenheit zu Recht etabliert hat, den erzählerisch gehaltenen, durchaus subjektiv angelegten Essay. Und so skizziert de Velasco, wie es ist, wenn man nichts darüber weiß, was im weiblichen Körper und in der Psyche geschieht, wenn man die 45 plus minus x überschritten hat. Sie skizziert, wie es bei ihr selbst gewesen ist.
Eine Ungewissheit überfiel mich, über meinen Körper und mein Leben. Und mit aller Deutlichkeit spürte ich auf einmal, etwas Fundamentales an und in mir veränderte sich. Eine unkontrollierte, mir komplett unbekannte Kraft hatte sich schleichend in mir ausgebreitet und mich übernommen. Sie grinste und glühte mich aus dem Inneren meines Körpers an. Wer war sie?
Hier spricht die Schauspielerin Bettina Hoppe, die Interpretin des Textes von Stefanie de Velasco. Und so wie hier zieht sie über die gesamte Laufzeit hinweg die Fäden. Dynamisch, munter, auch bisweilen frech und eckig, agiert als eine Sprecherin, die sich den Text einverleibt hat, ihn buchstäblich körperlich macht. Und das ist wichtig, weil heiß auch zur Lebensgeschichte der Autorin wird. Darin holt sie die Mutter mit ins Boot und misst viele der gemeinsamen Erfahrungen und auch gemeinsamen Probleme an dem, was sie nun durch das eigene Erleben der Menopause erst richtig einschätzen kann.
Lange Zeit hielt ich meine Mutter für cholerisch und jähzornig, doch tatsächlich wurde sie sachlich und ruhig ab 50. Ich dachte, diese Entwicklung sei dem Umstand meiner Volljährigkeit, dem Auszug und einem daraus resultierenden räumlichen Abstand zuzurechnen. Unser Verhältnis verbesserte sich deutlich und normalisierte sich schließlich. Jetzt aber kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass der Jähzorn und die Schreianfälle nicht unbedingt allein ihrem Charakter, sondern auch den Wechseljahren geschuldet waren, den Umständen, denen meine Mutter in jenen Jahren ausgesetzt war, den ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren, die, wie so oft, auch bei ihr mit der Perimenopause zusammenfielen.
Und an dieser Stelle legt Stefanie de Velasco erst so richtig los. Sie stürzt sich mit Feuereifer auf die Frage, wie es geschichtlich, kulturell und politisch zu diesem eklatanten Aufklärungsmangel, aber auch zu dieser stark negativ konnotierten Seite in der Biologie einer Frau eigentlich gekommen ist. So sehr, dass, so sieht es jedenfalls die Autorin, der Frau nach Ende ihrer Reproduktionsfähigkeit die Vollwertigkeit als Frau abgesprochen wird. Es fallen Worte wie biologischer Teiltod oder gesellschaftliches Mangelwesen. Sie durchstöbert die gesamte greifbare Literatur, egal ob die wissenschaftlich-medizinische, psychologische oder soziologische. Sie schreibt über die Treffen und Diskussionen mit ihrer ältesten Freundin Tonja, die gerade dasselbe erlebt. Sie analysiert, reflektiert und erarbeitet sich Ideen, wie man den Missstand beheben kann. Wie wäre es, so fragt sie sich zum Beispiel, wenn man den Beginn der Menopause mit einem Ritual begehen, ihn dadurch viel sichtbarer machen, wie man die darin eingebundene mögliche neue Autonomie oder die neu zuwachsenden Kräfte geradezu feiern würde. Es ist einer der vielen Vorzüge dieses Essays, dass die Autorin solche Ideen aber auch immer gleich selbst hinterfragt, gegenspiegelt, sie an anderen Wirklichkeiten misst, wie an der ihrer Langzeitfreundin Tonja, die anders als de Velasco Mann und Kinder hat.
»Ich weiß nicht«, sagt Tonja, »die Wechseljahre zu umarmen kann ich mir nicht leisten. Ohne Medikamente wache ich jede Nacht um 2 Uhr auf und schlafe nicht mehr richtig ein. Um 6 klingelt der Wecker, dann geht der Parcours los«, Kinder aus den Betten treiben, Brotboxen füllen, Frühstück machen, Kinder zur Schule bringen. Dann fahre ich ins Büro und arbeite 8 Stunden. Und abends wieder der ganze Versorgungszirkus. Sorry, aber danach sind meine ganz alltäglichen Superkräfte erstmal aufgebraucht. Sie hatte natürlich recht. Ohne Kinder und feste Arbeitszeiten konnte ich es mir leisten, mich auf all die Veränderungen einzulassen und den Wechseljahren etwas Gutes abgewinnen. Tonja musste sich da irgendwie durchschleppen. Wo war in ihrem Leben noch Platz für ein Biest mit Superkräften und Spiegelumhang?
Doch die Autorin gibt sich nicht geschlagen und fahndet danach, ob es einen evolutionsbiologischen Sinn für die Menopause gibt. Und sie wird im Tierreich fündig, bei den Orcawalen, eines der neben den Schimpansen wenigen Lebewesen, bei denen die Weibchen auch Wechseljahre kennen und danach erst sozial aufsteigen, zu Hüterinnen und Anführerinnen werden. Hier sieht de Velasco, und sie nicht alleine, das mögliche Vorbild auch für menschliche Gesellschaften.
Steckt in uns Frauen zumindest ein bisschen von der Kraft dieser Orca-Weibchen? Kommen Frauen in die Menopause, um Anführerinnen menschlicher Gemeinschaften zu sein? Darren Croft nimmt an, dass sie sich bei uns Menschen durchsetzte, weil soziale Gruppen offenbar Mitglieder brauchen, die in Krisenzeiten genügend Wissen angesammelt haben, um das Überleben der Gruppe und deren Kultur zu sichern. Vielleicht geht es bei uns Menschen wie bei den Orcas um die Sicherstellung des Wohlergehens einer sozialen Gruppe. Und intergenerationales Wissen gibt man am besten weiter, wenn man keine Kinder mehr zu versorgen hat. Aus einer vermeintlichen Anomalie wird plötzlich ein sehr klarer und deutlicher evolutionsbiologischer Zweck.
Sicher, man könnte gegen die Thesen und Gedanken von Stefanie de Velasco viel einwenden. Man könnte fragen, was dann mit all den Frauen ist, die keine Ambitionen haben, keine Erfüllung darin sehen, Anführerinnen, Ratgeberinnen, Vorstandsvorsitzende zu werden. Haben die dann erst recht verloren? Auch mutet es nicht ganz aufrichtig an, wenn suggeriert wird, dass an der Misere, dass an all den Schieflagen hauptsächlich Männer und patriarchale Systeme der Geschichte die Schuld tragen. Eine mögliche weibliche Mitverantwortung dafür wird nur einmal kurz angetippt. Durchaus befremdet bisweilen auch der Geschlechterkampfton, den de Velasco anschlägt. Aber unbedingt anerkennenswert und notwendig ist es, dass sie ein gesellschaftliches Unbehagen so offensiv angeht, mit offenem Visier Thesen formuliert, an denen man sich reiben kann und Türen aufstößt, die nicht mehr zugehen sollten.
Martin Maria Schwarz besprach Stefanie de Velasco, Heiß, eine Liebeserklärung an die Wechseljahre. Gelesen von Bettina Hoppe. Der Download ist 3 Stunden und 36 Minuten lang, kostet 22 € und ist bei Speak Low erschienen. Das Kinderhörbuch, das wir jetzt vorstellen, ist für alle Kinder ab 8 Jahren geeignet.
Und ich sag mal für alle Kinder, die es turbulent mögen.
Geschrieben hat es David Walliams. Walliams ist ein britischer Schauspieler, der bekannt wurde durch Comedy-Serien wie Little Britain oder Come Fly With Me. Erfolgreich sind auch seine unkonventionellen Kinderbücher, in denen es laut und lustig zugeht. Das Hörbuch, das wir jetzt vorstellen, heißt Familie von Murks. Dorothee Meyer-Karwick, wer gehört denn zu dieser Familie mit dem wirklich sprechenden Namen?
Ja, da sind erstmal die Eltern Manni, das ist ein Erfinder, und seine Frau Molly, die ist besessen von Pferden, obwohl sie gar keines hat. Dann gibt es noch die beiden Kinder, das Mädchen Minnie, 12 Jahre alt und sehr von sich überzeugt, und der kleine Bruder Magnus, ein schmuddeliger 10-Jähriger. Dann gibt es noch die schießwütige Großmutter Lady von Murks, und sie alle leben in Schloss Murks, einem alten Herrenhaus, zusammen mit ihrem Butler, der ist schon 99 Jahre alt, und dem Vogelstrauß Cedric.
Es klingt sehr hochherrschaftlich, auch ein bisschen lustig und nach viel Geld.
Ja, mit dem Geld nicht ganz. Das Schloss ist total heruntergekommen, die Familie hoch verschuldet. Geld muss also her. Manni will es sich von der Bank leihen. Immerhin ist er ja der große Erfinder, meint er jedenfalls selbst. Manni stellt einem Bankmitarbeiter also seine neueste Erfindung vor, einen Monoschuh. Das heißt, es ist ein Schuh für beide Füße, mit dem man durch die Gegend hüpfen kann. Da hören wir rein. Es liest Stefan Kaminski.
Der Monoschuh wird eine Sensation. Darauf würde ich mein Haus verwetten. Das ließ den Mann wie angewurzelt stehen bleiben. Mit einem verschlagenen Lächeln im Gesicht drehte er sich um.
Sie würden mit Schloss Murks auf Ihren Monoschuh wetten?
Natürlich. Solche Einfälle hat man nur einmal im Leben. Dieser Zweifußschuh kann gar kein Reinfall werden, sagte Manni und hüpfte dabei auf der Stelle, damit er nicht umfiel.
Dann könnte Schloss Murks also der Bank zufallen?
Das wird nie passieren. Es ist schließlich unser Zuhause. Und das wird es für immer bleiben.
Wir werden sehen.
murmelte der Mann vor sich hin, als er die Steinstufen wieder herunterkam. Er ging auf Manni zu und griff in seine Aktentasche. Mit den Fingerspitzen zog er zwei blütenreine Dokumente heraus.
Das sind die Kreditverträge. Standardformulare, bloß eine Formalität. Bitte unterschreiben Sie hier und hier,
sagte er, als er in seiner Tasche nach einem goldenen Füller suchte.
Ich fülle dann den Rest aus.
Tja, Stefan Kaminski liest das Ganze oder spielt das Ganze wunderbar, wie er den etwas depperten Manni gibt und den fiesen Bankmanager. Ja, damit bekommt Manni für ein Jahr 10.000 Pfund, um den Monoschuh erfolgreich zu vermarkten. Ansonsten geht das Schloss Murks an die Bank.
Nein, und man ahnt ja, dass der Bankmanager hofft, dass der Erfinder Manni eben nicht erfolgreich ist.
Klar, und es geht auch schief. Niemand will einen Monoschuh, mit dem man nur hüpfen kann. Das ganze Geld ist schnell weg und nach einem Jahr steht der Banker vor der Tür und der gibt der Familie dann nur noch einen Monat Zeit, um den Kredit zurückzuzahlen. Sonst ist das Schloss weg.
Ach, ein Monat, das ist nicht viel Zeit. Was macht die Familie nun? Hektisch werden.
Tja, guter Rat ist teuer, aber Manni ist nicht der Einzige der Familie, der an totaler Selbstüberschätzung leidet. Auch Tochter Minni ist völlig von sich überzeugt. Sie sieht sich als Musiktalent und Sprachgenie. Lauthals schmettert sie eine Oper in verschiedenen Sprachen, worauf ihr Vater sie verblüfft fragt.
Wer hat dieses wunderbare Stück denn geschrieben?
Das war ich, Papa, Papa, Papa.
Du komponierst Opern?
Natürlich. Es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht kann.
Manni bekam glänzende Augen.
Mit deinem Talent könnten wir Schloss Murks vielleicht retten.
Und wir,
Die Menschen würden von überall herkommen, um dich spielen zu hören.
Tja, das ist doch eine schöne Idee, oder? Doch nicht? Nein, das funktioniert auch nicht. Und es wird immer ernster. Die Familie muss sogar hungern. Und die Idee, den Butler zu verspeisen, findet der irgendwie nicht so gut. Dann ein neuer Lichtblick, ein reicher Amerikaner ist interessiert an den Antiquitäten des Schlosses, zum Beispiel dem Kronleuchter. Doch bevor der dem Amerikaner übergeben werden kann, rutscht Manni leider aus.
Haltsuchend griff Manni nach dem Kronleuchter. Er begann wild hin und her zu schwanken.
Papa, Papa, Papa!
Schrien Minni und Magnus.
Manni!
Schrie Molly.
Lord Murks!
Schrie Butler.
Rock!
Schrie Cedric.
Manfred von Murks!
Schrie seine Mutter.
Warte! Ich schieße dich da runter!
Sie hob die Donnerbüchse und zielte auf ihren Sohn.
Nein! Mama, Mama, Mama!
Schrie dieser. Manni schwankte nun heftiger denn je. So heftig, dass der Kronleuchter aus seiner Verankerung gerissen wurde. Manni flog durch die Luft und landete mit einem auf dem Esstisch. Als er nach oben blickte, sah er den Kronleuchter auf sich zukommen. Schrie er. Er rollte im gleichen Moment zur Seite, als der Kronleuchter auf dem Tisch aufschlug.
Tja, nachdem die Familie Murks also ihre eigenen Antiquitäten restlos zertrümmert hat, versucht sie sich selbst als Antiquitäten zu verkleiden. Das geht aber natürlich auch schief. Und so gibt es dann noch viele abstruse Ideen der Familie Murks, um das Schloss zu retten.
Aber das gelingt sicher, dass zu Hause bleibt, oder?
Naja, irgendwie schon, aber es ist dann nicht mehr ganz so heil. Das Ende ist ebenso abstrus wie die gesamte Geschichte. Es ist insgesamt ein sehr turbulentes Hörbuch mit vielen aberwitzigen Einfällen und eben genial von Stefan Kaminski umgesetzt. Also Williams Einfälle und Kaminskis Stimmenkunst, das ist einfach eine richtig gute Kombination.
Finde ich auch. David Williams, Familie von Murks, gelesen von Stefan Kaminski. Eine MP3-CD, das sind 4 Stunden und 40 Minuten, kostet 20 Euro und ist im Argon Verlag unter dem Label Sauerländer Audio erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 8 geeignet und kommt auf den zweiten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche vom Juni. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie im Podcastangebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Dort können Sie die Sendung auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.